Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Künstliche Nieren, eine künstliche Lunge, ein Implantat im Gehirn, das die altersbedingte Vergesslichkeit aufhebt, ja vielleicht sogar fremde Erinnerungen, die man mit einem Chip im eigenen Kopf speichert. All das ist mit Technologie denkbar.
Ja, der Traum von Unsterblichkeit, der ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und ein unbeschwertes Leben im Alter wird immer realistischer. Dank neuer Technologie könnten die Alten bald zu Cyborgs werden. Künstliche Hüftgelenke sind da wahrscheinlich nur der Anfang. Welche Ideen es dazu in der Science-Fiction gibt und wie weit die Realität sich dem schon angenähert hat, das besprechen wir heute bei Breitband mit Theresa Sickert und Christian Konradi.
Und jetzt müssen Sie uns einfach glauben, dass wir tatsächlich zu Ihnen sprechen, denn mit Hilfe eines neuen Verfahrens von Adobe lassen sich Stimmen fälschen und damit kann man Menschen Dinge in den Mund legen, die sie so nie gesagt haben. Und wie genau das funktionieren soll, das erfahren Sie in dieser Sendung.
Ja, Musik aus dem Netz gibt es wie gewohnt auch wieder bei uns, zum Beispiel von einem kalifornischen Indie-Rock-Quartett. Wir hören Space Shuffle von Traffic Bear.
Topic.
Wenn Sie sich alte Fotos anschauen und danach einen Blick in den Spiegel werfen, dann fällt Ihnen ganz sicher eines auf. Jünger sind Sie nicht geworden. Ich weiß, Theresa, bei dir ist es anders, aber mit allerlei Hilfsmitteln der Medizin und der Technik versuchen sich ja Menschen gegen die Zeichen des Alters dagegen vorzugehen. Da wären zum Beispiel Antifaltencremes, Zahnimplantate oder auch künstliche Hüftgelenke.
Ja, der Traum vom ewig jungen Leben, der begleitet die Menschen schon sehr, sehr lange. Allein aus vielen Sagen und auch religiösen Überlieferungen geht dieser Wunsch hervor. Im Alten Testament werden die Menschen teilweise viele hundert Jahre alt, natürlich von Gottes Gnaden. Und bis heute findet sich auch das Thema in der Literatur und dem Film.
Genau, und die hat sich unser Kollege angeschaut, Jochen Dreyer nämlich, und einem Realitätscheck unterzogen mit einem Bericht über das Altern in der Science Fiction.
Eigentlich leben wir ja schon in der Zukunft. Die moderne Medizin ermöglicht uns geradezu biblische Lebenslängen. Rüstig ist das neue 20, Zauberpillen helfen gegen jeden Schmerz und wer nicht am Ende seines Lebens mindestens ein künstliches Hüftgelenk hat, der hat seine Kassenbeiträge geradezu verschwendet. Wenn man den Fortschritt der letzten Jahrzehnte nimmt, so sieht die Zukunft für alte Menschen geradezu rosig aus. Oder nicht?
Dad, du läufst mitten auf der Straße.
Wie sieht's hier bloß aus? Das ist eklig. So geht das nicht weiter.
Frank ist alt und lebt allein im ländlichen Raum. die Kinder weit weg auf Reisen und in Großstädten. Soweit, so normal, auch im Heute. Doch wir befinden uns im Film Robert and Frank in einer nicht besonders weit entfernten Zukunft. Immer noch haben Töchter und Söhne ein schlechtes Gewissen, nicht selbst für ihren pflegebedürftigen Vater da zu sein. Doch moderne Zeiten, moderne Lösung, ein Pflegeroboter.
Ich hab dir was mitgebracht.
Hallo Frank.
Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Er bringt mich irgendwann im Schlaf noch um.
Die Entwicklung von genau solchen Robotern ist längst Realität. Sie werden sehr wahrscheinlich bald Zugang in die Haushalte vieler Menschen bekommen. In Japan, dem ältesten Land der Welt, wird mit Hochdruck daran geforscht. Denn es gibt viel zu wenig junge Menschen, die sich um die Alten kümmern können. Und so ist der Filmtrailer des fiktionalen Robert & Frank von 2013 nur ein Klick entfernt von einem anderen YouTube-Video. In dem singt im Jahr 2016 die 84-jährige Yoshi Yoshihara gemeinsam mit ihrem Roboterfreund Dinzo, der außerdem noch Videotelefonie mit Verwandten kann, bei Körperübungen hilft oder an die Medikamente hält. Zwar ist bessere Fürsorge erstrebenswert, doch der Mensch will eigentlich in Zukunft gar nicht mehr gepflegt werden müssen. Ewige Jugend ist das Ziel. Anfang des 21. Jahrhunderts haben Forscher das besondere Gen für die Alterung des Menschen entdeckt. Die Pille für ewiges Leben scheint damit denkbar. Altersgebrechen ade. Doch dafür gäbe es wohl neue Probleme. In Drew Magarys Buch The Postmortal von 2011 ist genau solch ein Heilmittel weltweit verfügbar. Das Problem, der Tod droht noch immer. Denn es kommt zu staatlichen Euthanasieprogrammen wegen Überbevölkerung und religiösen Aufständen. Der 2016 in die Kinos gekommene französische Film Tourbillon erzählt ebenfalls die Geschichte einer durch Medizin unsterblichen Frau. Glück klingt allerdings anders.
I don't remember what aging feels like.
The warmth of your blood, the tiny vibrations of your cells, things you don't notice until they stop being there and then you forget.
Vielleicht ist ein unsterblicher Körper auch nicht die Lösung, sondern nur eine unsterbliche Seele. Das Buch Altered Carbon spielt in einer Zukunft, in der die Erinnerungen eines Menschen einfach in einen neuen Körper heruntergeladen werden können. Netflix will jetzt eine Serie aus dem Stoff machen. Und auch der deutsche Film Transfer nahm sich 2010 dieses Themas an. Hier können reiche Menschen sich einen neuen Wirtskörper für ihr Ich kaufen. Die neuen Körper sind allerdings nicht komplett seelenlos.
Nach dem Transfer nehmen Sie und Ihr Mann jeden Abend diesen Wirkstoff. Damit sind Sie Herrscher über Ihren neuen Körper. Nur nachts werden Ihre Mütter aufwachen für etwa 4 Stunden.
Glaubst du wirklich, dass Menschen sich freiwillig auf sowas wie das einlassen?
Die Comicserie Futurama hat den Tod anders besiegt. Von reichen und berühmten Menschen werden die Köpfe in einer Art Einmachglas aufbewahrt. Dort leben sie künstlich weiter. Wenn sie sich bewegen wollen, dann werden sie einfach auf Roboterkörper gesetzt. Wie der Kopf Nixons zum Beispiel.
Ich erinnere mich an meinen Körper. Schlaff, klebrige Haut, durchzogen von Venenentzündungen. Ein echt republikanischer Körper. Gott, habe ich ihn geliebt.
Auch die geradezu wahrsagende Fähigkeiten besitzende Science-Fiction-Serie Black Mirror wagt einen Blick auf das zukünftige Altern und Sterben. In der Episode San Junipero wird alten Menschen eine Virtual-Reality-Welt geboten, in der sie wieder jung sein können, wahlweise in ihrem Lieblingsjahrzehnt. Wer den kompletten Übergang in die Virtual-Reality wählt, dessen Erinnerungen werden auf einen Server geladen und die körperliche Hülle stirbt. Ewiges junges Leben in künstlichen Welten anstatt langes Leiden im Altenheim.
Jochen Dreyer war das. Wie weit diese Utopien der Science Fiction schon an die Realität anknüpfen können und werden, das klären wir gleich mit Martin Denzel, der zur Biologie des Alterns forscht und einschätzen kann, ob unsere Seele bald als Upload in der Cloud tatsächlich weiter existiert.
Wer weiß, vielleicht kommunizieren wir auch bald mit virtuellen Personen, man könnte auch sagen mit Geistern. Und zufälligerweise passt die nächste Musik da perfekt zum Thema. Wir hören In Love with a Ghost, instrumentale elektroakustische Klänge aus Paris.
Thank you.
I Thought We Were Lovers von In Love With A Ghost aus Frankreich. Der Song erschien bei dem slowakischen Digitallabel Z-Tapes und Links dorthin finden Sie wie immer auf unserer Seite auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ein langes Leben in Würde, das ist ja der Wunsch vieler Menschen. Um das zu ermöglichen, forschen Medizin- und Technologiebranche unermüdlich. Und wenn es nach den großen Tech-Konzernen wie auch Google geht, dann soll der Alterungsprozess am besten sogar komplett aufgehalten werden. Der Internetkonzern hat schon vor Jahren ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das sich nicht um weniger kümmern soll, als die Menschheit vom Tod zu heilen.
Das sind natürlich große Versprechen. Auch der Biologe Martin Denzel vom Max-Planck-Institut ist den Geheimnissen des Alterns auf der Spur. Mit ihm haben wir gestern telefoniert und über die Möglichkeiten gesprochen, das Leben der Menschen mit Hilfe von Technologie künstlich zu verlängern. Zuerst wollten wir aber von ihm wissen, wie seine Forschungsarbeit konkret aussieht.
Also bei mir im Labor arbeiten wir an ganz grundsätzlichen Forschungsfragen zur Genetik des Alterns. Und zwar sehen wir das Alter als hochinteressanten und spannendes Forschungsobjekt. Und fragen uns, wie die Biologie des Alterns sich evolutionsgeschichtlich entwickelt hat und wie die Biologie des Alterns jetzt tatsächlich funktioniert. Somit arbeiten wir dann mit sehr einfachen Modellorganismen, teilweise mit mikroskopisch kleinen Würmern, sozusagen das einfachste Tier, das einfachste mehrzellige Tier, was man im Labor gut halten und manipulieren kann. Sehr klein, ungefähr einen Millimeter groß, heißt ein Cenorhabditis elegans. Und an den Tieren untersuchen wir Altersprozesse. Erstens, weil man die Tiere sehr leicht genetisch verändern kann. Und zweitens, weil sie einfach nicht besonders alt werden. Wenn die nur etwa eine mittlere Lebensspanne von 20 Tagen haben, können wir natürlich sehr leicht untersuchen, ob eine bestimmte genetische Veränderung einen Einfluss auf die Lebenserwartung hat.
Es gibt ja auch Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Google, die sich also auch daran versuchen, den Tod zu überwinden, den Tod zu heilen. Hat dafür sogar ein eigenes Unternehmen gegründet, Calico. Mhm. Was motiviert Sie bei Ihrer Forschung, wenn es also um die Biologie des Alterns geht?
Ja, also Calico ist eine ganz interessante Entwicklung und die Grundlagenforschung, die dort gemacht wird, ist derjenigen, die wir machen, ganz ähnlich. Also auch bei Calico werden grundsätzliche Fragen zur Genetik des Alterns beispielsweise gestellt in den ganz verschiedenen Modellorganismen. Es ist aber sowohl bei Calico als auch in allen anderen Forschungsinstituten, die sich mit dem Altern beschäftigen, wirklich so, dass man erstmal versucht zu verstehen, was wirklich passiert. Und an diesem fundamentalen Verständnis arbeiten wir noch und da ist auch noch sehr viel unverstanden.
Welche Motivation könnte Google als ein solches Unternehmen haben, sich an so einem Prozess zu beteiligen?
Ich denke, zunächst ist es natürlich eine sehr interessante Sache, am Altern zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Sache, die mit einem sehr positiven und futuristischen Image zu tun hat. Aber andererseits ist natürlich in der Heilung von bestimmten Altersprozessen oder in der Heilung von bestimmten altersassoziierten Krankheiten schon alleine sehr viel Geld. Aber wenn man beispielsweise durch das Verständnis von Altersprozessen neurodegenerative Krankheiten bremsen oder eliminieren könnte, ist das natürlich ein riesiger Markt. Und ich denke, die Motivation von Calico ist mindestens teilweise auch das.
Zieht man sich da vielleicht auch den langlebigen Kunden heran?
Möglich. Das würde Google ja sicherlich auch nicht schaden.
Nun ist es ja jetzt schon so, dass die Lebenserwartung immer weiter zunimmt. Wenn man das weiterdenkt, wohin führt das eigentlich? Also gibt es da nach oben hin gar keine Grenze mehr?
Das ist die offene Frage. Das können wir schwer sagen. Das Experiment läuft gerade, wenn man so will. Also in den letzten 150, 160 Jahren hat sich die Lebenserwartung praktisch permanent verbessert. Um bis zu 3 Monate pro Jahr ist die Lebenserwartung gewachsen. Das scheint nicht aufzuhören, aber natürlich ist es so, dass unsere menschliche Biologie nicht dafür gemacht ist, alleine was unsere Entwicklungsbiologie und die Evolution angeht, ist nicht dafür gemacht, dass wir ewig leben. Wir sind im Prinzip dafür gemacht, eine erfolgreiche Reproduktion zu betreiben, muss man als Biologe ganz klar sagen. Dass die Lebenserwartung steigt, verdanken wir sicherlich verschiedensten Umständen in der Gesellschaft, in der Medizin und Technologie. Ob aber dieser Anstieg sich weiter fortsetzen lässt, das ist wirklich offen.
Es ist aber tatsächlich so, dass ja also die Lebenserwartung schon zugenommen hat. Und es liegen ja immer mehr Daten auch über menschliches Genmaterial vor, sodass man also sagen kann, okay, wir wissen schon mehr darüber, wie Leben, wie auch Tod sozusagen funktioniert. Können da unter Umständen eben auch schon heute eingreifen, das Leben verlängern. Was bedeutet das aber für die Lebensqualität? des Menschen im Alter? Verbessert sich die tatsächlich in dem Moment, wo wir länger leben? Oder ist das eben vielleicht der Preis, den wir zahlen?
Das ist ganz genau der interessante Punkt, wo ich besonders motiviert bin, was unsere Forschung angeht. Und zwar ist es so, dass egal in welchem Organismus man sich das angeschaut hat, ist es so, dass langlebige Organismen oder langlebige Individuen in einem bestimmten Stamm oder in einer bestimmten Spezies, wenn die langlebig sind, dann sind die nicht nur länger alt, sondern dann läuft tatsächlich die biologische Zeit anders. Und zwar läuft oft die biologische Zeit von ganz vom Anfang des Lebens langsamer. Das heißt, es ist tatsächlich so eine Art von Entkopplung von biologischer und chronologischer Zeit. Und das ist natürlich total spannend, wie das biologisch funktioniert. Aber was das bedeutet auf die altersassoziierten Krankheiten, dass auch die erst später einsetzen.
Sie haben ja schon angesprochen, dass auch wenn man länger lebt, der Körper ja so an seine Grenzen kommt. Also auch der Körper als solches kann nicht ewig bestehen. Wir kommen aber natürlich technologisch auch gleichzeitig voran. Also der Mensch sozusagen wird zum Cyborg, kann immer mehr technisch eben aufgerüstet werden für all das, was vielleicht biologisch nicht mehr funktioniert. Sehen Sie das also kommen, dass der Mensch tatsächlich im Alter immer mehr zum Cyborg wird?
Ich denke, es ist schon absehbar, dass Technologie Funktionen zunehmend übernehmen kann. Das ist ja schon länger der Fall, beispielsweise durch Dialyse, die vielen Leuten das Leben tatsächlich jede Woche rettet. Und natürlich kann man sich, wenn da entsprechende Fortschritte passieren und das weiterentwickelt wird, sich vorstellen, dass man beispielsweise nicht mehr zur Dialyse gehen muss, sondern praktisch seine eigene technologische Niere bekommt. Solche Funktionen, denke ich, das ist schon absehbar, dass sowas durch bestimmte Technologien ersetzt wird. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich jemanden als Cyborg bezeichnen kann, der dann eine dieser diese Techniken praktisch für sich nutzen kann. Einen ganzen Organismus nachzubauen, ist dann natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Diese technologische Erweiterung oder auch der Austausch von einzelnen Organen, der macht ja auch was mit dem Menschenbild, was wir haben, auch von einem gesellschaftlichen Blick aus gesehen. Beschäftigen Sie sich damit eigentlich auch als Biologe, also rein auch vom Interesse her?
Aber natürlich ist es interessant, sich zu überlegen, was das Individuum ausmacht und inwiefern man dieses Verständnis verändern muss, wenn Technologie immer eine größere Rolle spielt. Aber andererseits, wenn man sich überlegt, dass jemand eine technische oder eine artifizielle Niere hat, ist er immer noch der gleiche Mensch. Ich weiß nicht ganz genau, wo dann diese Linie ist, wo man sagt, wirklich fragen muss, ob es noch der gleiche Mensch ist. Ich denke, dabei reden wir darum, hauptsächlich um Hirnfunktionen, die Charakter ausmachen beispielsweise. Und die technologisch zu modellieren, ist natürlich dann noch viel komplexer als die Funktion von einem anderen Organ.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es durchaus möglich, in die Zukunft zu schauen, aber eher so in einem Rahmen von 5 bis 10 Jahren. Nun ist so jemand wie Kurzweil, der sagt, ja, hier in 15 Jahren sind wir quasi gleichgesetzt mit der Maschine und wir können mehr oder weniger unseren Geisteszustand in die Maschine hochladen. Wenn man das sozusagen als sehr, sagen wir mal, optimistische Zukunftsperspektive betrachtet. Was wäre denn Ihre Einschätzung grundsätzlich im Bereich Biotechnologie und der Biologie des Alterns, mit dem Sie sich beschäftigen?
Ich denke, so wie wir über dieses Problem nachdenken, bauen wir erstmal darauf, biologische Prinzipien zu verstehen und biologische Mechanismen zu erhalten, also die uns dann eventuell junge halten können oder das Altern verlangsamen. Das halte ich erstmal für die bessere Investition, als darauf zu hoffen, dass man seinen Körper ganz verlassen kann und dann nur noch in der Cloud lebt.
Die biologische Forschung interessiert sich also eher für das Verlangsamen der Alterungsprozesse als das Loslösen von Seele und Körper und das Verschmelzen von Mensch und Maschine. Ob das Tech-Konzerne wie Google, die ja auch Altersforschung betreiben, auch so sehen, Christian?
Ja, ich glaube, das erfahren wir gleich in dieser Sendung, denn wir haben einen Google-Workshop zum Thema Altern besucht. Vorher machen wir aber noch einen Abstecher auf eine geheimnisvolle Insel, die besingt die Berliner Band Bralitz in Mai. Island, verpackt in einer atmosphärischen Mischung aus Indie und Singer-Songwriter-Pop.
I've got some plants growing on my island, on my island. And when the harvest comes, we'll be smiling on my island. I've got some waves all around my island, living every day on my island, on my island. Toucans lazing in the trees, busy birds and honeybees, cooling by the waterfall. A symphony of mating calls on my island. Da 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 da. There's something buried somewhere on my island, on my island. Never have to work again. When I find it on my island, won't you come join me? Stretch a hammock between two trees. We can rest our lazy bones, and I won't have to live alone on my island.
Nicht die Ukulele, sondern die Vision für ein schönes Altern. Nicht nur die Klatschzeitungen nehmen sich dieser Frage ja an und küren sogenannte Best Ager. Auch große Technologieunternehmen widmen sich dem Thema, denn die sind mittlerweile so riesig, ambitioniert und auch mächtig, dass sie die Gesellschaft ganz umfassend weiterdenken, Krankheiten heilen wollen, Unmögliches möglich machen wollen, natürlich auch mit eigenen Vorteilen inbegriffen.
Wie geht ein Unternehmen wie Google an eine alternde Gesellschaft heran? Unsere Reporterin Anja Krieger hat einen Google-Workshop genau zu diesem Thema besucht.
Auf dem State Festival in Berlin treffen sich Visionäre, Nerds und Künstler. Technik ist das große Thema. Wie werden Maschinen und künstliche Intelligenz unsere Welt in Zukunft verändern? In einer Ecke des Backsteingebäudes steht eine Gruppe junger Besucher und diskutiert über das Alter.
Maybe there will be like more technical devices to cure illnesses.
So do you think like people can live a longer and happier life?
Wie könnten unser Alter und die Art, wie wir gepflegt werden, in Zukunft aussehen? Das ist die große Frage des Workshops, der hier stattfindet. Werden unsere Gadgets uns helfen, länger zu leben und bis ins hohe Alter gesund zu sein? Und wer wird davon profitieren? Georgia Dienst geht von Tisch zu Tisch und verteilt Filzstifte und bunte Zettel. Die große blonde Frau ist Chefin des Google-Projekts Solve4X, einer selbsterklärten Moonshot Factory. Sie soll technologische Durchbrüche vorantreiben.
Wir sind nicht darin geübt, täglich ganz neue Ideen zu entwickeln. Unser Gehirn ist ähnlich wie der Körper. Wenn wir stark werden wollen, müssen wir innovatives Denken trainieren. Deshalb übe ich jeden Tag und denke mir 10 neue Ideen aus. Das ist oft totaler Quatsch. Aber es geht um etwas anderes. Bin ich in der Lage, ganz merkwürdige und neuartige Sachen zu denken?
Wer die großen Probleme der Welt lösen will, muss sich freimachen von Konventionen, erklärt Georgia Dienst. Beim Brainstorming darf erst einmal alles gedacht werden, ohne negative Bewertung. Das lassen sich die Workshop-Teilnehmer nicht zweimal sagen.
There's no aging. But then what about all the people? Like, if we still reproduce, like, what happens? We just shoot them somewhere off to Mars.
We live forever. We don't die anymore.
Wenn alle Menschen sehr alt werden oder sogar ewig leben, was machen wir dann mit ihnen? Schießen wir sie auf den Mars? An der Verlängerung des Lebens wird im Dunstkreis von Google längst geforscht. Zum Beispiel an der Singularity University, die auch Georgia Dienst besucht hat.
Es gibt viele in Silicon Valley, die daran arbeiten, dass wir sozusagen bis 100, 110 leben, gesund leben und dann einfach umfallen.
Ob Computerspiele, die Alzheimer erkennen, Roboter, die uns aus dem Bett helfen oder Virtual Reality Brillen, die den Bewegungsapparat fit halten. In der dritten Lebensphase werden uns Technik und künstliche Intelligenz ständig begleiten, meint Georgia Dienst.
Von dem Moment, wo man aufwacht und welche Tabletten man jetzt nehmen soll, in dem Moment sagen wir, einen Spucktest machen muss und kurz analysiert wird, wie es einem geht, zu dem, was man isst. Das kann auf DNA zurückgehen, das kann auf äußere Umstände zurückgehen, zu genauso Bewegung, zu allen möglichen Interaktionen zwischen anderen Menschen.
Am Ende des Workshops hängen viele bunte Zettel an den Stellwänden. Wenn uns Roboter statt Menschen unterstützen, kriegen sie dann Mindestlohn? Wenn Krebs, Parkinson und Alzheimer geheilt sind, womit beschäftigen wir die fitten Senioren dann? Und wie halten wir nicht nur den Körper, sondern auch Seele und Geist gesund? Teilnehmerin Stefanie glaubt an die Rolle der Gentechnik.
Ich bin nach wie vor ja ein großer Fan von der Idee, dass Menschen so genetisch manipuliert sind, dass sie ihre eigenen Drogen oder Neurotransmitter einfach produzieren können, einfach durch Willenskraft so. Also so könnte man dann zum Beispiel auch ganz gezielt so ein Schmerzmittel ausschütten sozusagen oder sich selbst aktiver machen. So.
Der genetisch optimierte Körper wird zum Pharmaproduzenten. Neben solch radikalen Utopien entstehen auf dem Workshop auch neue soziale Konzepte. Denn das Leben alter Menschen ist längst nicht mehr, was es mal war. Darauf muss die Gesellschaft reagieren, sagt Teilnehmer Mark.
Man geht nicht in Rente, sondern man entwickelt sich einfach weiter und macht die Dinge, auf die man Bock hat. Und ich glaube, ein großer Teil des Älterwerden ist halt einfach daran, dass man ins Abseits geschoben wird. Und dass man selber dieses Stigma hat und sich auch selber als nutzlos betrachtet. Wenn das nicht der Fall ist, sondern dass man immer noch ein wertvolles Mitglied und ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft ist und man bleiben wird, kann ich mir gut vorstellen, dass Pflege auch anders definiert wird, weil man sich doch selber pflegt.
Die beste Pflege ist gar keine Pflege. Es sind schöne Visionen wie diese, die man auf dem Google-Workshop hört. Visionen, die den Zweifel ganz bewusst ausblenden.
Mutige Vision nach Art des Silicon Valley, die man natürlich ebenso mutig hinterfragen sollte. Das war unsere Reportage des Google Solve for X Workshops in Berlin. Denn das Sammeln von Gesundheitsdaten, die Möglichkeit der Biotechnologie oder der Einsatz von Robotern in der Altenpflege, die lassen sich ja auch als Albtraum denken.
Definitiv. Also ich finde ja, das ist tatsächlich so eine völlig überzogene, auch übertriebene Technik-Utopie, die da irgendwie kreiert wird. Also einerseits nur ideenfrei entwickeln, klingt gut, auch keine Denkblockaden haben, ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, aber wenn ich dann sowas höre wie mit Willenskraft Neurotransmitter herstellen, dann ist es irgendwie schon eine Grenze überschritten, finde ich. Und überhaupt auch Kritik komplett auszublenden in so einem Workshop, das finde ich tatsächlich sehr, sehr bedenklich, dass dort Ideen ausgesponnen werden, ohne negative Auswirkungen im Entwicklungsprozess zuzulassen. Das ist ziemlich unverantwortlich, dass man da gar keine ethische Komponente offenbar zulässt.
Also ich glaube, alleine etwas zu wollen, das reicht auf jeden Fall nicht aus. Man merkt, das Thema ist noch nicht ganz abschließend diskutiert. Wir machen aber vorerst hier mal einen Punkt und machen weiter mit Musik, und zwar von Pablo Neptuno. So heißt ein argentinischer Musiker aus Buenos Aires. Bei der Musikplattform Bandcamp bekommt er sein neues Album, und da kann man dann einfach so viel oder so wenig für bezahlen, wie man eben möchte. Und darauf zu finden sind 12 eingängige Indie-Pop-Stücke, unter anderem Aventuro.
Lo que espero.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Los geht's mit der Debatte über die vielen Falschmeldungen, die auf Facebook kursieren. Hatten diese Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl? Diese Frage steht nämlich im Raum, seitdem Donald Trump ins Weiße Haus gewählt worden ist. Mark Zuckerberg, also der Facebook-Gründer und Chef, nannte diese Vorstellung eine, Zitat, verrückte Idee. Mhm.
Ja, Fakt ist aber, dass vor der Wahl die Fake News auf Facebook öfter geteilt worden sind als etwa Artikel etablierter Medienhäuser. Wie sieht denn die Statistik aus, Vera?
Ja, das Online-Portal BuzzFeed hat sich das für den Zeitraum ab Februar dieses Jahres angeschaut und dafür nach eigenen Angaben die absolute Zahl an Shares, Likes und Kommentaren der 20 erfolgreichsten Fake News mit denen der 20 erfolgreichsten Artikel etablierter Medien verglichen. Und von Februar bis April lagen die klassischen Medien noch ganz klar vorn, aber im August hat sich das dann gedreht. Die 20 erfolgreichsten Fake News wurden 8,7 Millionen Mal in Facebook aufgegriffen, die erfolgreichsten echten News aber nur 7,3 Millionen Mal. Und hinzu kam, die meisten Fakes waren Trump-freundlich bzw. Clinton-feindlich. Beispiel mal, die echten Meldungen drehten sich um Korruptionsvorwürfe gegen Trump und Clinton oder um ein Nacktfoto von Melania Trump. Und bei den Fake News ging es um die angebliche Werbung von Papst Franziskus für Trump oder um Waffenverkäufe an die Terrormiliz IS, die Hillary Clinton gemacht haben sollte. Ein interessantes Detail ist übrigens zu finden, waren diese Fake News auf Webseiten, die teilweise erst seit kurzem existieren und sehr erfolgreich aber schon sind. Mehr als 100 sollen zum Beispiel von Mazedonien aus betrieben worden sein, in der Hoffnung auf die virale Verbreitung der Fake News und die damit verbundenen Werbeeinnahmen. Und mit dieser Statistik ist auf jeden Fall schon mal eine Behauptung Zuckerbergs widerlegt. Er hat nämlich außerdem auch gesagt, 99% von allem, was die Nutzer auf Facebook zu sehen bekämen, sei authentisch. Und nun hat aber Facebook schon einen kleinen Schritt getan in dieser Woche, das schreibt Zeit Online, nämlich seine Richtlinien derart verändert, dass explizite Fake News Seiten von der Beteiligung an Werbeeinnahmen ausgeschlossen sind, also sozusagen eine Geldquelle trockengelegt worden ist.
Ja, ob das helfen wird, das werden wir wohl noch sehen müssen. Es gibt gibt leider noch weitere schlechte Nachrichten aus der Netzwelt, denn das Internet wird immer unfreier und zwar weltweit. Wie kritisch ist die Situation?
Sehr kritisch, das meint zumindest die Nichtregierungsorganisation Freedom House, die jedes Jahr ihren Netzreport veröffentlicht. Es gibt einen Trend, der das Internet zunehmend bedroht. Und zwar hat mein Freedom House die Internetfreiheit jetzt zum 6. Mal in Folge abgenommen. 2/3 der Internetnutzer weltweit sind Zensur ausgesetzt, zum Beispiel wenn sie die Regierung kritisieren oder das Militär kritisieren. Und fast 1/3 aller User leben in Ländern, wo Leute für das Teilen von Inhalten eben verhaftet werden, also ins Gefängnis kommen. Besonders unter Beachtung stehen zunehmend Messaging-Apps wie WhatsApp Und andere Teil der Nachricht lautet, ein Viertel der Weltbevölkerung lebt immerhin noch in Ländern mit einem freien Internet. Untersucht wurden 65 Länder und zu den Top 5 der freien Länder zählt auch Deutschland.
Da kann man sagen, Gott sei Dank oder auch noch, denn eine EU-Terrorrichtlinie könnte die Internetfreiheit auch bei uns weiter einschränken. Welche Gefahren werden denn befürchtet?
Naja, befürchtet wird, dass es mehr Überwachung und Netzzensur in Europa geben könnte. Das schreibt netzpolitik.org. Diese, wie sie heißt, Antiterrorismus-Richtlinie soll demnach noch vor Weihnachten vom Europaparlament beschlossen werden. Sie entstand nach den Anschlägen in Paris im vergangenen Jahr und eine Kritik der Netzaktivisten lautet, Terrorismus wird darin nur sehr vage definiert. Also selbst Aktionen von Greenpeace zum Beispiel könnten als Terrorismus durchgehen mit den entsprechenden Folgen. Und die Richtlinie führe außerdem zum Aufbau von Zensurinfrastrukturen und zur Anwendung von Zensur in den EU-Staaten. Also das heißt, die Inhalte, die zu einer terroristischen Straftat aufrufen, die können dann einfach gelöscht werden oder die Seiten blockiert werden. Und nun fordert netzpolitik.org zum Protest dagegen auf.
Vielen Dank, Vera, für die Medien und Meinungen. Alle Links und auch Themen, die hier gerade besprochen wurden, die haben wir natürlich auch verlinkt auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und dort gibt es natürlich auch die Musik, die hier zum Beispiel. Wir hören Dreams aus Massachusetts.
Thank you.
Hey, von Dreams aus Massachusetts, das US-amerikanische Trio beschreibt die eigene Musik als Indie-Rock mit einem Flamenco-Twist. Und die Band hat sich ein ganz ehrgeiziges Ziel gesetzt, jede Woche einen neuen Song aufnehmen und im Netz veröffentlichen. Wer das Vorhaben mitverfolgen will, Links zur Musik der Band haben wir verlinkt auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Bilder kann man mit einem Mausklick bearbeiten, retuschieren, verfremden. Mit Computeranimationen kann man menschliche Gesichter täuschend echt nachahmen. Woran die digitalen Werkzeuge allerdings heute immer noch scheitern, ist die menschliche Stimme. Aber wie lange noch? Darüber wollen wir reden, und zwar mit Holger Schulze. Er ist Kulturwissenschaftler und Professor der Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Der Anlass für unser Gespräch ist ja eine experimentelle Version eines Programms zur digitalen Stimmerzeugung und Bearbeitung. Das Softwareunternehmen Adobe hat kürzlich sein Projekt Voco vorgestellt, und damit sollen sich Texte in Sprache verwandeln lassen, und zwar in einem natürlichen Klang beliebiger Personen, so lautet das Versprechen. Alles, was man dafür benötigt, sei eine 20-minütige Sprachaufnahme, aus der das Programm dann angeblich beliebige Aussagen verbalisieren kann.
Ein Klangbeispiel hat die Firma Anfang November auf der eigenen Unternehmenskonferenz vorgestellt. Hier ein Ausschnitt vom Konferenzmoderator Jordan Peele.
I kiss my dogs and my wife.
Ja, ich habe meine Frau und meine Hunde geküsst, sagt er da in dieser Aufnahme. Anschließend werden ihm dann ganz andere Worte in den Mund gelegt, einfach durch Eintippen mit der Tastatur in einem Textfeld.
I kissed Jordan and my dogs.
Ich habe Jordan und meine Hunde geküsst, sagt er dann also in dieser manipulierten Version, die, wie schon erwähnt, einfach durch eine Texteingabe verändert wurde und nicht durch einen klassischen Schnitt in der Sprachaufnahme, wie wir das auch hier beim Radio kennen.
Ja, und jetzt natürlich die erste Frage an Sie, Herr Schulze. Was ist denn Ihr erster Eindruck dieser Technologie?
Also was wir hören, ist ja nur ein Demo. Wir können nicht selber mit der Software ausprobieren. Und was ich höre, finde ich dann persönlich in meiner Erfahrung dann doch deutlich schwächer als alles, was mit bekanntem altem Tonband oder Digitalschnitt üblicherweise so gemacht wird. Aber man muss sehen, dass es natürlich eine Technik ist, die auch am Anfang ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sich noch weiterentwickelt und dass das erst der Anfang ist von einer Technik.
Und das ist genau das ja auch das Versprechen. Man möchte also Sprache künstlich generieren. Wie genau soll aber das funktionieren? Also was passiert da grundsätzlich bei dieser neuen Technik von Adobe?
Also das Kürzel Voco steht ja für Voice Conversion, also Stimmumwandlung, Stimmumformung. Und aus den 20 Minuten Footage, die eben aufgenommen werden von einer Stimme, werden die Laute, die jemand spricht, eben herausgelöst, also so eine sogenannte Phonemzerlegung, eine Zerlegung in die kleinsten Lauteinheiten, die ein Mensch spricht. Und die können dann eben neu verkettet werden. Und mit der entsprechenden Sprachmelodie, mit Wissen über Atemrhythmus und Untertönen, alles Mögliche so verknüpft werden, dass es natürliche Sätze ergibt. Das ist die Behauptung von Adobe. Die Beispiele, die ich gehört habe, klingen aber relativ simpel, sodass ich fast das Gefühl habe, da wurden einfach Worte herausgelöst, neu gesetzt, fertig. Und nicht sehr viel mehr gemacht. Mittlerweile könnte man das aber mit Sprachsynthese machen. Und ich glaube, die avanciertesten Softwareanwendungen, die dann nicht wirklich im freien Markt zugänglich sind, die können das durchaus. Aber ob das Adobe Voco das beherrscht, werden wir sehen.
Ja, also das Versprechen dieses Unternehmens klingt ja recht groß. Und zwar wird es mit folgenden Worten beschrieben, Zitat: Würden Sie es nicht lieben, beliebige Worte bearbeiten oder einfügen zu können, ohne eine lästige Aufnahme machen zu müssen? Zitat Ende. Ja, was bedeutet das eigentlich für das gesprochene Wort, wenn ein Hörer gar nicht mehr weiß, ob eine Stimme tatsächlich echt und authentisch ist?
Naja, wir sind hier im Radio. Genau genommen wissen wir das ja schon lange, weil also viele vorbereitete Interviews, Features, Soundbite-Stücke werden permanent bearbeitet. Das wissen alle Leute, die im Radio sind. Und auch die, die nicht im Radio sind, wissen, dass da möglicherweise Schmatzer und M's rausgeschnitten werden und eben so zurechtgeschnitten wird, dass das eine stimmige, gut hörbare Satzfolge ergibt und kein gestottertes Zeug, was viele Menschen im Alltag normal von sich geben. Das wissen wir aber. Problematisch wird es, glaube ich, wenn es einfach im Alltag passiert und wir das nicht erahnen können, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Stimmzerlegung. Die nächste Stufe ist natürlich die, dass ein Stimmtausch stattfinden kann. Dass ich also eine Stimme höre, denke, das sei eine Callcenter-Mitarbeiterin in ihren frühen 20ern. Und dann ist es ein Mitarbeiter in seinen späten 60ern. Da können also Rollentausche stattfinden, die mich vielleicht verwirren, die mich auch auf ein Glatteis führen sollen und die Dinge mit mir machen sollen, die ich nicht unbedingt will.
Es ist ja auch ganz klar, da gibt es also Risiken, aber da liegen ja auch Chancen drin. Glaubwürdigkeit ist vielleicht nicht unbedingt die Stärke, aber was könnten denn auch Vorteile und Potenziale einer solchen Technik sein? Wo könnte sie zum Einsatz kommen?
Na, der größte Nutzen, den so eine Software sicherlich hat, ist, die Stimmen einzusetzen in Bereichen, wo vielleicht keine Sprecher bereit sind, das zu machen oder Sprecher nicht bezahlt werden sollen. Aber auch das sehe ich ehrlich gesagt negativ. Denn was ist dann die Frage mit den Stimmen? Wie werden die eingesetzt? Die Frage der Lizenzierung von Stimmen ist eine Frage. Ich habe einmal was eingesprochen. Habe ich ein Urheberrecht an meiner Stimme, die dann immer eingesetzt werden kann oder nicht? Da eröffnet sich meines Erachtens ein riesiger Markt. Und ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist natürlich gerade in diesen Zeiten den Missbrauch durch, na, sagen wir es ganz offen, autoritäre Regime oder autokratische Regime, gewissermaßen Originalaussagen im Nachhinein wieder richtig zu drehen. Das sehe ich gerade in diesen Tagen doch durchaus bedrohlich.
Das macht natürlich nochmal ein neues Fass auf, was Verifikation angeht. Also vorausgesetzt, so eine Technik setzt sich durch. Gibt es überhaupt technisch die Möglichkeit zu identifizieren, ob es sozusagen eine realistische Sprache ist oder eine generierte? Weil dieses Versprechen hat Adobe in dieser Präsentation tatsächlich auch gegeben, dass sie natürlich daran arbeiten, auch eine technische Verifikation zu ermöglichen, so eine Art Wasserzeichen.
Genau, das behauptet Adobe. Ich bin mir sehr sicher, dass es bald Technik gibt, das herauszulösen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es bald Techniken gibt, das ganz ohne solche Watermarks zu machen. Ich glaube, die einzige Chance, die man hat, ist tatsächlich die Automatisiertheit solcher Übergänge und Zusammenfügungen zu erkennen. Auch die harten Schnitte, die wir eben gehört haben, dieses roboterartige Stoppen nach jedem Wort, was wir vielleicht hören, ungeübter Hörer vielleicht nicht. Am Ende wird es eher darauf ankommen, dass wir wahrscheinlich den Wert von gestottertem, vernuschelten und vielleicht auch geräusperten und unklar gesprochenen Worten wieder erkennen, weil das sind die einzigen Dinge, die solche Stimmen nie machen werden, weil sie natürlich immer präzise, immer upfront, immer klar und distinkt sprechen werden, was wir eigentlich nie machen, außer wenn wir gerade auf einer kleinen Radiobühne stehen und sitzen.
Was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Stimme? Normalerweise ist die Stimme etwas ganz Einzigartiges, die für einen Menschen steht, mit der ich auch identifiziert wäre und mit der ich auch mich oder bestimmte Dinge authentifizieren kann. Wenn aber Stimme sozusagen beliebig eingesetzt werden kann, auch meine Stimme, was bedeutet das?
Ich glaube, dass tatsächlich die üblichen Kriterien für Stimmauthentifikation dann nicht mehr so greifen, weil die eben reproduzierbar geworden sind, aber dann eben andere Kriterien vielleicht wichtiger werden, eben die genannten unreinen Elemente, das Stottern, das Zögern, eben die nächste Ordnung von Elementen, die charakteristisch sind. Also wie jemand zögert, wie jemand vielleicht schmatzt zwischendrin oder M sagt. Das könnte dann viel wichtiger werden, weil das vielleicht tatsächlich charakteristischer ist.
Die nächste Stufe ist dann natürlich, das Ganze live umzusetzen. Chatbots gibt es ja bereits, also auf Textbasis, wenn die nun auch noch natürlich sprechen, dann könnten wir auch hier bald überflüssig werden, Theresa. Aber Herr Schulze, ich hoffe, das wird noch eine Weile dauern, oder?
Ich hoffe das auch. Ich denke das sehr.
Vielen Dank, Holger Schulze.
Dankeschön.
Schulze, Kulturwissenschaftler und Professor der Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen.
Ja, und noch sprechen hier Menschen, Christian Konradi und Theresa Sickert nämlich. Und wir haben ganz anders als Maschinen auch mal Feierabend und Sendepause. Das war es nämlich schon für Breitband an diesem Samstag.
Dementsprechend bedanken wir uns also noch mit den echten Stimmen für Ihr Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.
Drugs. Drugs. Drugs.
Drugs.
Drugs.
Drugs.
Drugs.
Drugs.
Drugs, 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 drug